Deutschlandfunk Kultur.
3 Jahre ist dieses Feature jetzt alt. Mitte 2020 ist es in Frankreich erschienen und auch hier in Deutschlandfunk Kultur ist dieses Feature schon gelaufen, vor 2 Jahren, im Jahr 2021. Damals haben wir darüber gesprochen, wie sich das, was wir in diesem französischen Feature hören, auch auf die deutsche Polizei übertragen lässt. Damals waren die Schlagzeilen auch hier in Deutschland immer wieder voll mit der Aufdeckung von rechten Chatgruppen bei der deutschen Polizei. Allein in Hessen wurden 67 rechte Chatgruppen entdeckt. Und heute wollen wir schauen, was sich in diesen letzten 2 Jahren getan hat, wie sich die Aufdeckung von diesen rechten Chatgruppen zum Beispiel auf die Arbeit der Polizei ausgewirkt hat. Findet ein Wandel statt und wie könnte eine noch bessere Polizei aussehen und gefördert werden? Darüber spreche ich jetzt, wie auch vor 2 Jahren, mit dem Berliner Polizeibeamten und Buchautor Oliver von Dobrowolski, der sich für eine bessere Polizei einsetzt und unter anderem auch den Verein Better Police gegründet hat. Herzlich willkommen, Herr von Dobrowolski.
Guten Tag, danke, dass ich hier sein darf.
Sie haben dieses Feature Gardien de la Paix damals gehört, vor 2 Jahren, haben jetzt vielleicht nochmal reingehört, also Sie erinnern sich bestimmt. Haben Sie den Eindruck, das Feature ist alt geworden nach diesen 2 Jahren oder ist es immer noch genauso aktuell wie damals?
Nun, wie man immer so sagt, es ist leider sehr schlecht gealtert. Wir haben Probleme damals festgestellt und sicherlich auch verbunden mit einer gewissen Hoffnung auf Besserung. In meinen Augen, auch aus der Innenperspektive heraus, muss ich leider sagen, nein, nicht wirklich. Also natürlich haben wir auf bestimmten Ebenen mehr Awareness, wie man neudeutsch sagt, also auch Achtsamkeit. Viel mehr Kolleginnen und Kollegen sehen halt auch, dass wir Probleme haben innerhalb der Sicherheitsbehörden im Allgemeinen, bei der Polizei im Besonderen. Aber dass da ein großer Umbruch stattgefunden hat, habe ich leider nicht feststellen können.
Das war ja damals so eine Zeit, wo es eben viele Aufdeckungen gab von rechten Chats und wo die Medien relativ voll waren mit diesen Aufdeckungen und auch so eine Diskussion irgendwie gab darüber. Mittlerweile findet man es weniger in den Schlagzeilen, Aufdeckungen von rechten Polizeichats. Ist das ein gutes Zeichen oder wird nur weniger berichtet? Wie nehmen Sie das aus der Innenperspektive wahr?
Nun, erst einmal habe ich eine subjektive Sicht natürlich, weil ich da auch natürlich anders lese und das anders betrachte. Sensibler darauf reagiere, auf Themen, die Polizei betreffen. Und ich habe eigentlich gerade jüngst wieder sehr viele solche Meldungen lesen müssen. Allein gestern eine Nachricht, dass in Baden-Württemberg eine von 16 Polizeibehörden in Deutschland, großen Landespolizeien und eine von 19 überhaupt Polizeibehörden, 100 Fälle hat gegen Ermittlungsfälle gegen mutmaßlich rechtsextremistische Kolleginnen und Kollegen. Und früher hat man ja immer sehr gern von diesen sogenannten Einzelfällen gesprochen und das damit halt auch versucht wegzudiskutieren und die Decke drüber zu machen. Wenn wir das mal hochrechnen bei 19 großen Polizeibehörden und 100 Fällen und der Grau- und Dunkelbereich, den möchte ich gar nicht erst mir vorstellen, dann sind wir halt nicht bei den Einzelfällen. Und das indiziert halt auch das große Problem, das wir nach wie vor haben. Weil Polizistinnen und Polizisten sind vieles, sie sind nur nicht strunzdumm. Sie wissen natürlich auch, dass seit Jahren auch auf gesellschaftlicher Ebene, auch in den Medien, das rauf und runter diskutiert wird, dass auch der Durchschnittsmensch es langsam auch nicht mehr ertragen kann, wöchentlich von solchen Chatgruppen zu lesen, zu erfahren. Natürlich ist da ein gewisser Druck. Auch die Rechtsprechung, die Disziplinarermittlungen haben sich geändert. Auch Strafgerichte teilweise sorgen dafür, dass Menschen aus dem Polizeidienst entlassen werden müssen. Bedeutet, Polizistinnen und Polizisten sind auch vorsichtiger geworden. Und wer, wenn nicht Sie, wissen schon von Berufswegen, was man tun muss, um Straftaten möglichst unentdeckt zu lassen. Das muss man halt auch beachten bei der ganzen Geschichte.
Also das ist eine Entwicklung sozusagen, eine Reaktion auf diese Aufdeckung. Vielleicht gibt es ja auch positive Reaktionen oder ich weiß nicht, wie nehmen Sie das wahr aus der Innenperspektive? Also gesellschaftlich gab es eine Diskussion vor 2 Jahren, sie wird weitergeführt. Wird die auch in der Polizei geführt? Ist diese Auseinandersetzung mit diesem Thema, haben Sie am Anfang ja auch schon angedeutet, also hat es dazu geführt, dass es eine größere Awareness gibt? Wie wirkt sich diese Auseinandersetzung innerhalb der Polizei aus?
Es wurden bei der Polizei Maßnahmen getroffen, wie zum Beispiel die Erkenntnis, dass wir diese Probleme haben. Das ist ja immer schon Schritt 1 und nicht einfach alles wegleugnen, sondern sagen, okay, wir müssen daran, wir müssen daran schrauben und Dinge verbessern. Das ist schon mal ein großer Schritt. Das geht initial natürlich in der Regel von den Behördenleitungen aus. Ich kann in erster Linie sehr gut berichten aus Berlin. Da sind wir relativ weit. Da haben wir eine Behördenleitung, die sensibel ist für das Thema, die auch jetzt festgelegt hat, dass es sogar Supervision gibt, perspektivisch für alle BeamtInnen und Beamten der Polizei, aber erst einmal vor allem für die vorgesetzten Kräfte. Das ist besonders wichtig, weil die müssen halt einfach auch als Detektoren tätig sein. Die müssen sehen, ach Mensch, da ist irgendwas im Ungleichgewicht, aus dem Lot geraten, und da müssen wir einschreiten. Da müssen wir einfach zwischengehen und die Leute wieder auf ein normales Niveau herunterholen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch von den verantwortlichen Stellen in der Politik auch diese besagte Awareness. Es ist in Berlin, ich glaube, schon vor 2, 2,5 Jahren ein 12-Punkte-Plan zur Bekämpfung dieses Rechtsextremismus aufgestellt worden. Und damit meine ich jetzt nicht den allgemeinen Rechtsextremismus, sondern tatsächlich auch rechtsextreme Tendenzen in Sicherheitsbehörden. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass man da mit ein bisschen mehr Herzblut und Werbe rangehen würde, das auch umsetzen würde. Vieles ist halt noch so in den Kinderschuhen, aber es ist auf dem Schirm, und das ist schon mal viel wert, wenn ich vergleiche mit vor 5 Jahren, vor 10 Jahren etc.
Also es tut sich was, sagen Sie. Und was sich ja auch tut, ist, dass es mittlerweile Studien gibt. Also haben wir vor 2 Jahren auch drüber gesprochen. Da gab es noch weniger Studien. Mittlerweile sind einige in Arbeit. Eine der größeren kommt von der Polizei selber, von der Hochschule der Polizei. Da werden ganz viele Polizistinnen und Polizisten befragt. Und im nächsten Jahr, 2024, sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden. Jetzt gerade gab es erste Zwischenergebnisse. Was würden Sie denn sagen? Wie wichtig ist so eine Studie von der Deutschen Hochschule der Polizei?
Ja, die Studien sind super wichtig. Also das kann man nur so bestätigen und ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Das war völlig klar, zumal diese sehr starke Aversion und die Abwehr jeglicher Studie hat halt gerade auch noch, wenn man an die alte Bundesregierung denkt, Herrn Seehofer als Bundesinnenminister, der sich ja da mit Händen und Füßen gegen gewehrt hat, vor allem gezeigt, dass man da die Kritik einfach nicht erträgt oder Sachen weglächelt und verleugnet. Dass sich da mit dem Zulassen solcher Studien, und es gibt ja verschiedene auf Landesebene oder auch auf Bundesebene oder auch von Universitäten, die quasi auch noch mit dazu eingekauft wurden. Auch die Themenbandbreite ist sehr hoch. Man hat auch oftmals den Komplex illegitime Polizeigewalt oder generell Fehlverhalten, weil das alles natürlich in einem Kontext zu betrachten ist. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Allerdings muss ich auch sagen, und das geht so ein bisschen konform mit dem, was ich davor erwähnt hatte, PolizistInnen, Polizisten, wenn die einen Fragebogen oder auch ein Online eine Maske vor sich haben an ihrem PC, und dann steht dann, ich sag's jetzt mal ganz platt, steht dann drauf, sind sie rechtsextrem oder hassen sie Ausländer oder ähnliches, also wirklich platt formuliert. Naja, selbst wenn sie es täten, würden sie dann ja anklicken oder ankreuzen? Also ich denke, die sind enorm wichtig, die Studien. Ob sie dann aber am Ende so wirklich den Nagel auf den Kopf treffen und alle schlau machen werden, wage ich zu bezweifeln.
Ich habe in einer kleineren Studie gelesen, eine Studie vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Die haben viele Gespräche geführt mit Polizistinnen und Polizisten, und die haben festgestellt, dass viele Polizisten eigentlich fast nie von Rassismus sprechen, sondern die sprechen von Vorurteilen oder Vorbehalten, also eher auf so einer persönlichen Ebene, als gäbe es wenig Auseinandersetzung mit diesem Begriff Rassismus und der gesellschaftlichen Dimension. Wie nehmen Sie das Bewusstsein denn da wahr bei der Polizei, auch was strukturellen Rassismus angeht?
Da muss ich beipflichten. Also in der Tat, das sehe ich genauso. Wir haben da wenig Achtsamkeit oder auch Auseinandersetzung mit den Themen. Wenn ich bedenke, als Polizist muss ich im Jahr mehrfach schießen. Ich muss im Schießtraining, um da meine Fertigkeiten beizubehalten. Macht ja auch Sinn. Ich muss Sicherheitstrainings im Dienstfahrzeug absolvieren. Es gibt diverse andere Sachen, je nachdem, was für Einsatzmittel dann noch sind. Was ich nicht machen muss, in der Regel, sind Fortbildungen der Art, also auch obligatorische. Es gibt natürlich in der Ausbildung die politische Bildung. Es gibt auch Kommunikationstrainings, mittlerweile auch in jeder modernen Polizei Diversity-Kompetenztrainings etc. pp. Was aber fehlt, ist, dass das auch wiederholt wird. Also dass es auch nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in der Fortbildung thematisiert wird und vor allem regelmäßig wiederholt werden muss. Weil Gesprächskompetenz, Konfliktmanagement-Techniken, die brauche ich täglich auf der Straße. das ist keine Prophezeiung. Das ist so. Schießen muss ich, wenn alles gut läuft, in meiner gesamten Polizeikarriere nicht. Ich habe jetzt mein 25-jähriges Dienstjubiläum hinter mir. Ich musste zum Glück noch nicht schießen, obwohl ich in der ach so bösen, schlimmen Großstadt Berlin lebe und arbeite. Da geht was nicht richtig zusammen, denklogisch, bin ich der Meinung. Also da muss man auf alle Fälle was tun, dass sich da auch was ändert.
Und da hat sich auch nichts getan in den letzten Jahren, wie Sie sagen, mit der größeren Awareness, dass es mehr Schulungen gibt oder sowas. Wie nehmen Sie das wahr zum Thema Rassismus?
Es hat sich schon was getan, aber es muss halt langsam anlaufen. Wenn ich für meine Polizei spreche, also auch eine Landespolizei in der Tat, auch wenn wir natürlich nur Stadt sind, rede ich von 27.000 Mitarbeitenden. Das ist ein ganz schöner Berg an Personal, die man da abarbeiten muss. Und das dauert seine Zeit, zumal muss ich die Leute ja auch erreichen. Ich kann sie ja nicht durch die Seminare hetzen und dann ein Häkchen hintermachen. Ich muss ja wirklich versuchen, das auf eine Art und Weise anzubieten, um die Leute mitzunehmen, wie man so schön sagt. Das ist einerseits wichtig. Aber die Probleme lauern auch noch in anderen Ecken. Ich möchte zum Beispiel auch erwähnen, dass, Sie haben ja vorhin gesagt, Rassismus ist das Problem. Und ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, man muss nicht unbedingt wirklich Rassist sein, um aber rassistisch zu handeln. Mhm. Das ist zum Beispiel so, dass sehr viele Polizeigesetze in Deutschland, zur Erklärung noch einmal, wir haben ja Landesgesetzgebung, das heißt, wir haben 16 Bundesländer und tatsächlich 16 verschiedene Polizeigesetze in den Ländern, dazu noch die Bundesgesetze. Viele dieser Gesetze beinhalten Normen, die ein sehr leichtes, nämlich sogenanntes verdachtsunabhängiges kontrollieren zum Beispiel oder auch durchsuchen, anhalten etc. ermöglichen und sind damit auch ein Einfallstor für Racial Profiling. Und das ist jetzt auch keine exklusive Einzelmeinung von mir, sondern das sieht auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes so. Das sehen Stellen in der EU, in den Vereinten Nationen so. Deutschland wurde da schon x-fach gerügt und angemahnt, das abzustellen. Aber wir haben es noch in den Gesetzen zu stehen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was hat sich jetzt in den letzten 2 oder sogar 3 Jahren geändert, was das anbelangt? Leider sehr wenig. Es gibt also eher Polizeigesetze, viele haben es gehört in den Medien, die werden verschärft. Momentan haben wir ja auch diese Diskussion um die sogenannte Präventivhaft, die ja keine Haft ist, sondern nur Gewahrsam, gefahrenabwehrrechtlich. Da sind die Leute auch und haben feuchte Träume, was Law and Order anbetrifft und wollen das von 2 oder 4 Tagen, teilweise bis zu 30 Tage hochtreiben, wie es in Bayern gemacht wird. Also es gibt Verschärfungen auf weiter Flur, was die Polizeigesetze anbetrifft und leider auch in puncto Regelungen, die Racial Profiling und somit Rassismus befürworten. Und das ist natürlich so, wenn Polizistinnen und Polizisten dann ihre Maßnahmen durchziehen, die objektiv gesehen wirklich dann auch rassistisch sein könnten, dann können die einfach schulterzuckend sagen, was willst du denn? Ich handle doch nur nach den Worten meines Gesetzes. Ja. Und das ist halt auch ein großes Problem, das wir haben.
Also die Frage, was dürfen Polizisten und wie lädt dieser Rahmen dazu ein, rassistisch zu handeln oder eben auch nicht rassistisch zu handeln, das ist natürlich auch eine große Frage. Und eine andere große Frage ist natürlich, wie wird aufgedeckt in der Polizei? Also wie erfahren wir, dass es bei der Polizei Menschen gibt, die rassistische oder menschenfeindliche Ansichten haben? Sie fordern da zum Beispiel Beschwerdestellen. Wieso sind Beschwerdestellen da so wichtig?
Ja, selbstverständlich. Beschwerdestellen sind also fast schon ein alter Hut. Das ist etwas, was auch international angemahnt wird von den ganzen Institutionen, die auf Deutschland gucken, dass das in anderen Ländern deutlich besser läuft, wo diese Beschwerdestellen etabliert sind. Ich muss dazu sagen, es gibt auch in Deutschland selbstverständlich Beschwerdestellen. Nur, die sind in der Regel immer noch bei der Polizei installiert. Das heißt also, nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Mensch, eine Bürgerin, ein Bürger. Ich werde durch illegitime Polizeigewalt oder allgemein gesprochen nur durch Fehlverhalten irgendwie geschädigt oder auch traumatisiert, sodass ich mein Vertrauen in die Institutionen und somit auch ein Stück weit in den Staat verliere, was schlimm ist, dann möchte ich dagegen vorgehen. Der Staat schickt mich dann aber genau dorthin, wo das passiert ist. Das ist einerseits schon für mich als Opfer ein großes Problem. Kriminologen sprechen von sekundärer Viktimisierung, also dass ich dann quasi auch nochmal Gefahr laufe, ein erneutes Trauma durchleben zu müssen. Andererseits, das wird niemanden überraschen, wenn ich gegen Polizisten vorgehen möchte und sitze dann mit Polizisten am Tisch und muss denen das erklären. Und die Polizisten kennen sich möglicherweise. Es ist einfach nicht ohne Geschmäckle. Es ist nicht neutral. Und deshalb bestehen internationale Institutionen seit Jahren, seit sehr langen Jahren schon auf der Forderung, dass man wirklich neutrale, unabhängige Beschwerdestellen installiert. Natürlich muss man da auch Expertise drin haben. Also das können natürlich auch Menschen sein, die von der Polizei Ahnung haben, auch vielleicht beurlaubt oder freigestellt als Polizistin, als Polizist dort arbeiten. Aber auf alle Fälle sollten es neutrale Menschen sein, die dem vorstehen. Einzelne Bundesländer in Deutschland haben da schon das ein oder andere versucht. Oftmals hapert es aber dann doch am Ende daran, dass diese Stellen, diese Institutionen einfach nichts dürfen. Ne? Wenn da Verfahren laufen, dann dürfen die Akten nicht einsehen. Sie haben nicht das Recht, irgendwelche Leute anzuhören. Und das ist auch schwierig, dass man das noch nicht mit den nötigen Kompetenzen auskleiden konnte.
Also wir merken, Sie setzen sich da sehr intensiv mit auseinander. Sie sehen viele kritische Punkte bei der Polizei. Und Sie engagieren sich dafür, dass die Polizei besser werden kann. Sie haben eben auch diesen Verein gegründet, Better Police. Sie haben auch ein Buch geschrieben, Ich kämpfe für eine bessere Polizei. Das ist vielleicht eine große Frage, aber wie würden Sie das denn zusammenfassen? Was ist denn für Sie eine bessere Polizei? Was wäre eine ideale Polizei für Sie?
Also erst einmal ist das ja, das Ganze ist ein Weg, eine Entwicklung. Es wird also nie einen Tag geben, wo wir sagen, hurra, Arme hoch, wir haben jetzt die bessere Polizei erreicht. Wir sind als eine Behörde, die so im Fokus steht und auch immer an den Problemstellen unserer Gesellschaft tätig ist, nie fertig und ausentwickelt sein. Wir müssen uns immer anpassen, den gesellschaftlichen Entwicklungen natürlich, und müssen schauen, dass wir da nicht ewig hinterherhinken, gerade was Vielfalt und Diversität anbetrifft. Aber natürlich muss, ich fange mal jetzt ganz einfach an, die Basics, die Essentials müssen natürlich lauten, eine Polizei muss in einer vielfältigen Gesellschaft und auch in einer pluralistischen Gesellschaft selbstverständlich vorurteilsfrei sein. Sie muss auch divers sein, aber vor allem frei von jeglicher Menschenfeindlichkeit. Also wir vergessen häufig bei der Diskussion, dass es ja nicht nur den Rassismus gibt, es gibt ja auch Klassismus. Wenn wir schauen, alle Menschen, die irgendwie auch scheinbar entrechtet sind, da sind sehr viele obdachlose Menschen mit bei. Wenn man die mal befragen würde, wie geht's euch, wie behandelt die Polizei euch, da würden sie auch Antworten bekommen, wo sie mit den Ohren schlackern oder sofort Tränen in den Augen haben. Und die Frau muss, das ist auch ein großes Feld, was lange jetzt, auf Platz 2 war hinter dem Rassismus, aber auch Frauenfeindlichkeit, Sexismus ist ein ganz großes Problem in der Polizei. Da müssen wir ran, gerade wenn wir bedenken, dass Frauen auch in der Mehrheit eigentlich sind, gesellschaftlich. Und Frauen sind seit vielen, vielen Jahrzehnten Bestandteil der Polizeien, auch der uniformierten Polizei, also das Straßenbildes, wenn wir dort PolizistInnen und Polizisten sehen. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch nicht in diesem Verhältnis, dass wir da auch 50-50 haben. Ne? Wir haben immer noch, das ist unterschiedlich, aber man kann sagen, ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer, und da passt auch vieles nicht zusammen. Mhm. Und das müssen wir alles beackern. Das sind keine Dinge, die wir jetzt in einem Tag oder in einer Woche schaffen. Da braucht es Jahre, aber man muss sich dessen bewusst sein und unermüdlich diesen Weg weitergehen, damit man da irgendwann eine Verbesserung hoffentlich hat.
Sie tun das, Sie engagieren sich, schreiben Bücher, gründen diesen Verein. Was bekommen Sie denn für Reaktionen auf Ihr Engagement? Das ist ja auch nochmal anders als vor 2 Jahren, da hatten Sie dieses Buch noch nicht geschrieben, Better Police gab es auch noch nicht. Wie reagieren Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Natürlich, jeder, der erst einmal so als anders wahrgenommen wird oder als vielfältiger denkend in so einer doch konservativen Institution, ist für viele verdächtig. Da muss man auch viele Mauern durchbrechen, um da an die Leute heranzudringen. Was ich sagen will, man bekommt natürlich auch sehr viel Hass und Hetze ab, ist in der Tat so. Bis zur Morddrohung hatte ich also auch alles, auch von Kolleginnen und Kollegen. Das ist mir aber auch klar gewesen, dass das ein dickes Brett ist, was da zu bohren, es zu bohren gilt. Ich will auch gar nicht bestreiten, dass ich glaube, durch mein Tätigsein auch viele bestärkt habe, dann einfach auch mir nachzueifern, oder zumindest die allermeisten haben ja auch diese Haltung oder diesen Anstand, der da mitschwingt. Viele haben aber einfach ein Problem, sich offen zu artikulieren, sich zu exponieren. Und da möchte ich nur appellieren, das ist kein Verstoß gegen irgendeine Neutralitätspflicht, wenn man zu unseren Verfassungswerten steht, wenn man halt sich gegen Menschenfeindlichkeit wehrt, wenn man einfach sagt, wir als Polizei müssen auch immer die Antennen gespitzt haben, wir müssen auch immer offen sein auf Einwände oder auch auf Kritik. Und da sehe ich sehr viele Menschen mittlerweile, die auch in diesen Infight gehen und verbal sich dann auch entsprechend austauschen mit der eher konservativ geprägten, traditionellen Polizeibubble, die es gibt und die halt auch nicht ohne ist. Da hat sich schon was verändert. Das erleichtert mich auch und macht mich froh. Und so gesehen bekomme ich auch von denen recht viele gute und bestärkende Feedbacks.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht gerade für junge PolizeibeamtInnen wichtig ist, solche Vorbilder zu haben oder so Menschen, die sich so engagieren, die einem das vorleben, die so ein Buch schreiben, die in so einem Verein sind, weil die haben ja doch keine feste Polizeiidentität, die entwickelt sich gerade noch. Was für Reaktionen kriegen Sie da oder haben Sie das Gefühl, dass junge PolizeibeamtInnen und Beamte da anders reagieren?
Gut, dass Sie es ansprechen, weil es stimmt. Ja, ich habe gerade aus dem Bereich der AnwärterInnen und Anwärtern oder den StudentInnen und Studenten bei der Polizei, bei den Hochschulen sehr viel, also eigentlich nur positives Feedback, wenn sich jemand an mich wendet. Wenn ich wirklich ordentlich vor den Latz geknallt bekomme, dann sind es halt so die alten Vierschrötigen, die einfach damit nicht klarkommen, dass sich Dinge ändern. Und von den Jüngeren bekomme ich sehr viel positive Bestärkung oder halt auch die Signale, dass das wichtig scheint, die Werte, für die ich eintrete. Ich bekomme auch sehr viele Anfragen, um halt für Bachelorarbeiten zum Beispiel interviewt zu werden zu diesen Themen. Und das tut gut, weil das einfach auch eine Art Bestätigung ist natürlich.
Das sagt Oliver von Dobrowolski, Kriminalhauptkommissar aus Berlin und Gründer des Vereins Better Police, zur aktuellen Auseinandersetzung mit Rassismus bei der deutschen Polizei. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und dieses Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Mein Name ist Massimo Maio und dieses Gespräch finden Sie, genau wie das vorher gehörte Feature, Gardien de la Paix, Hüter des Friedens, über Rassismus bei der französischen Polizei, auf unserer Seite hörspiel-und-feature.de.